Talk mit Tees.
Jessica Schwarz startete ihre Karriere als Bravo Girl, dann war sie Viva Moderatorin, dann wurde sie Schauspielerin und nebenbei auch Hotelbesitzerin in Michelstadt, in ihrer Heimatstadt. Sie spielte unter anderem in Das Parfum, in Die Buddenbrooks. Sie war Romy Schneider in Romy und sie spielte auch Frau Rose zum Beispiel bei den Wilden Hühnern. Jetzt zu Ostern ist sie im Kino zu hören.
Hallo.
Als Hase. Als Hase Mopsi in Peter Hase.
Genau.
hallo nach Berlin.
Guten Tag, hallo.
So, ja, Jessica, zunächst mal muss ich sagen, du bist ja meine Buddenbrook-Autorität. Denn als wir das letzte Mal vor vielen Jahren miteinander gesprochen haben, da sprachen wir über die Buddenbrooks. Und ich als in Lübeck Geborener hatte zwei Anläufe gemacht und bin aber nicht durchgekommen. Erstmal bei Seite 25, dann bei Seite 50. Und du hast mir damals gesagt, bitte, tu mir einen Gefallen, lies bis Seite 80.
Ja.
Und wenn es dir da nicht gefällt, dann kannst du aufhören.
Und? Geschafft?
Ja, habe ich gemacht danach natürlich. Und deswegen ist es mittlerweile dann auch wirklich eines meiner Lieblingsbücher.
Och, wie toll.
Ja, aber ich brauchte halt bis 80.
Super. Ja, das ist so ein Buch. Ja, das ist, glaube ich, beim Zauberberg muss man wahrscheinlich noch ein paar Seiten mehr lesen. Okay. Das habe ich noch nicht geschafft. Aber also, das hebe ich mir auf
ich
für später.
Auch nicht. Und das Witzige ist, ich führe natürlich diese Mission weiter, um dieses Buch an andere zu vermitteln. Mhm. Und immer, wenn die Leute zu mir sagen, ja, ich habe versucht, die Buddenbrooks zu lesen, und das höre ich regelmäßig, dann sage ich immer, pass auf, die Jessica Schwarz hat mir damals gesagt, lies bis Seite 80 und es hat wirklich funktioniert.
Oh, wie toll, das ist ja wirklich schön. Das freut mich ja, dass das so nachhaltig wirkt. Das ist,
ja.
Gut. Das ist gut.
Wunderbar.
Lesen ist eh was Feines.
Ja, was liest du gerade?
Hast du einen Tipp? Ich lese gerade Haruki Murakami, die Ermordung des Kommandatorus.
Ja, wie weit bist du?
Kurz vor fertig.
Das ist gut.
Ja.
Denn ich habe es auch gelesen gerade.
Mhm.
Ich finde ihn ja auch so gut.
Ja.
Und da gibt es diese eine Geschichte, ja, wo von den Mönchen gesprochen wird, die sich selbst mumifizieren.
Genau, genau. Da bin ich schon durch.
Ja, weißt du was? Und da habe ich mal nachgeguckt, ob das wirklich stimmt und ob es das gibt.
Und
es gibt es wirklich.
Wow, okay.
Ja, und das dauert, und das fände ich super spannend, denn das wird in dem Buch gar nicht ausgeführt, das dauert 3x1000 Tage.
Okay.
Die ersten 1000 Tage ernähren die sich nur von irgendwelchen Blättern und Würmern, werden ganz, ganz abgemagert.
Wow.
Danach trinken sie irgendein giftiges Zeug, einfach weil es den Körper auch noch entschlackt, weil es aber auch die Maden abschreckt.
Oh Gottes Willen.
Ja? Ja, und für die zweiten 1000 Tage, und dann essen sie noch weniger, über Jahre hinweg. Und dann gehen sie eben für die letzten 1000 Tage in dieses kleine Loch unter der Erde, nur mit einem kleinen Luftröhrchen verbunden mit der Erde. Mhm. Und deswegen klingeln sie immer mit der Glocke. Dann wissen die draußen, der lebt noch. Und wenn die Glocke nicht mehr klingelt, dann nehmen sie das Luftröhrchen weg.
Okay.
Und dann warten sie die 1000 Tage ab. Und dann holen sie die Mumie, die hoffentlich funktioniert hat.
Ja.
Und das gibt's wirklich.
Aber es ist auch vor kurzem so eine Mumie wieder entdeckt worden, oder? Die unfassbar lebendig aussieht.
Mhm.
Und die kann man, glaube ich, auch tatsächlich anschauen. Ich weiß gar nicht, wo.
Absolut.
Aber es ist sehr interessant auf jeden Fall.
Total.
Also es ist trotzdem auch ein Buch, wenn man da abends also alleine in Berlin gestern Abend, als ich im Bett lag, ich so, okay, es ist auch wirklich, also Murakami schafft es, mich mal zum Gruseln zu bringen. So ein bisschen so ein Stephen King auf Japan.
Total.
Aber ich finde ihn großartig, in welche Welten
absolut,
er einen entführen
absolut.
Kann. Wirklich toll.
Und diese Mumien werden dann in Tempeln ausgestellt zum Angucken. Kann man also auch angucken, wenn es dann funktioniert hat.
Genau.
Aber es ist schon eine gruselige Sache. Dreimal 1000 Tage
ich
sich selbst
so
zu
gespannt, wie es ausgeht jetzt wirklich.
Ja. Also, gut, da kann ich dir sagen, dass. Ach so, du meinst mit dem zweiten Roman dann?
Nee, den ersten Teil noch.
Ja gut, das ist wie bei Murakami immer. Es ist relativ offen.
Ja.
Es kann alles passieren und diese wunderbaren, tollen Handlungsstränge, die er sich ausdenkt, werden nie zusammengeführt.
Okay. Ja,
du kennst das, ne?
Ja,
von der alten Roman für dich.
Ja, ich habe wirklich, glaube ich, alle gelesen. Das ist so, sobald da was Neues kommt, bin ich dabei.
Aber vielleicht passiert das ja mit dem zweiten Teil, der im April ja schon erscheint.
Ach, ich freue mich so. Buch. Deswegen, ich habe es eigentlich genauso gelesen. Also ich glaube, die Woche werde ich noch fertig und dann ist es aber nicht mehr ganz so weit. Das ist nicht so schlimm wie bei Game of Thrones, wo ich jetzt irgendwie letztes Jahr erst angefangen habe. weil ich dachte, das ist perfekt. Ich schaue genau so, dass ich dann anschließen kann an den letzten Teil und jetzt verschieben sie den. Jetzt sitze ich da und muss ein ganzes Jahr noch warten. Das ist nicht meins.
Hör mal, jetzt kommst du mir auch noch mit Game of Thrones. Bei den Buddenbrooks war es bis Seite 80. Game of Thrones, die erste Folge, habe ich dreimal angefangen schon.
Fürchterlich. Also die erste Staffel ist fürchterlich. Das ist ja auch ganz alles auf, also es ist so billig gemacht, das ist schrecklich dazu zu schauen, weil man denkt so, Gott, das sind ja alles Plastikköpfe und ja, was sind das alles für schreckliche, man ist ja auch ein bisschen feministisch irgendwie eingestellt, man ist ja irgendwie Frau und dann werden die alle so schlecht behandelt. Und letztendlich entwickelt es sich aber doch in die Richtung, dass es unfassbar viele starke Frauen in dieser Serie gibt und es wird immer toller, weil natürlich es auch immer größer wird und die Ausstattung immer fantastischer und immer mehr Geld reingesteckt wird und ich glaube, es ist eines der größten, also wirklich Projekte, die es so gibt und es gibt auch gerade nichts vergleichsweise. Also ich habe Schwierigkeiten etwas, ich mag auch die kleinen fantastischen Sachen, Naomi Watts zu schauen irgendwie, aber hier, wie heißt ihre unfassbar tolle Serie?
Jetzt fällt es mir noch ein. Hab ich auch vergessen.
Ja. Vielleicht fällt es mir noch ein. Aber das ist tatsächlich, also Game of Thrones kann man auf jeden Fall anschauen.
Jetzt kommst du mir wirklich mit Game of Thrones. Wie lange muss ich denn da schauen, um durchzuhalten? Ich bin nämlich kein Fantasy-Fan. Weißt du, ich bin kein Fantasy-Fan.
Also ich muss gestehen, ich habe auch so, wo ich dachte, oh Drachen und nö, oh komm. Und es wird dann aber wirklich so interessant, weil man einfach sich auch diese Welt, die man vielleicht am liebsten mag, aussuchen kann. Also man kann tatsächlich irgendwie schauen, möchte ich lieber die Menschen aus dem Süden sehen oder aus dem Norden und man hat so seine Lieblingsstränge und hofft, dass es da dann jetzt bald gleich wieder zurückschwenkt und umgeschnitten wird auf die Menschen, die man irgendwie besonders toll findet. Also es passiert schon sehr viel und man ist dann irgendwann völlig in dem Bann. Ich hasse es wirklich, Trends hinterher zu hecheln und versuche das immer irgendwie auszulassen. Und dann merke ich aber irgendwann so, gut, okay, jetzt ist der Trend eigentlich so gut wie rum, jetzt kann ich mir das auch mal anschauen. Und dann weiß ich, warum es einer ist. Also tatsächlich.
Ich brauche trotzdem eine konkrete Zahl von dir. Wie lange muss ich schauen, bevor ich abbrechen darf?
Ich würde sagen, es beginnt schon Ende der zweiten Staffel, dass man eigentlich drin ist und dann will man die dritte sehen.
Ende der zweiten Staffel, weißt du, wie viel Zeit darauf bei drauf geht, bis ich da bin? Weißt du das?
Okay, dann Mitte der zweiten Staffel.
Okay, alles klar. Jessica Schwarz, also Peter Hase, jetzt für die ganze Familie auch im Kino zu sehen, nach diesem Roman von Beatrix Potter. Ja, zwei Nachbarn kämpfen um einen Gemüsegarten und natürlich die tierliebe Nachbarn. Ja, genau. Du bist Mopsi, du sprichst Mopsi.
Ich spreche Mopsi, heißt im Deutschen Mopsi, ich glaube im Englischen heißt er anders.
Wie heißt der im Englischen eigentlich?
Ja, ich glaube Flopsi.
Flopsi.
Oder,
also,
nee, Hopsi.
Ach, Hopsi. Mopsi hat auf jeden Fall das Sagen, Mopsi ist ganz selbstbewusst. Mit Hasen kannst du ja auch, glaube ich, sehr viel anfangen.
Ja.
Du bist mit Hasen groß geworden.
Ich bin mit Hasen groß geworden. Das waren tatsächlich unsere Haustiere. Wir hatten keine Hunde und keine Katzen. Wir hatten Hasen, eine Zeit lang auch ein paar Fische. Die sind aber immer aus dem Aquarium gehupft. Das war wirklich dramatisch. Wir haben dann
seid ihr sicher, dass das Fische waren?
Ja.
Dass das nicht irgendwelche schwimmenden Eichhörnchen waren? Oder
sowas. Also Goldfische brauchen immer so eine kleine Eingewöhnungsphase und dann muss man eigentlich so ein Netz drüber legen. Das wussten wir dann auch irgendwann.
Oder Stacheldraht ausnehmen aus dem Aquarium.
Oh Gott. Oh Gott, wenn sie dann dran rufen. Oh. Oder so wie bei Peter Hase, so einen elektrischen Ja gut, okay. Also, nee, Hasen, genau. Also, Name erklärt sich, Grauli und Blackie waren so die ersten zwei.
Okay.
Und dann gab es zu einem späteren Zeitpunkt noch Bommel, erklärt sich durch die Hängeohren des Zierhäschens der Art des Widders. Das sind diese mit diesen Hängeohren, wie gesagt. Und der war wirklich, also wirklich was Besonderes. Wir hatten ja ein kleines Geschäft. Mhm. Meine Eltern, wo es Tabak gab, aber auch Zeitschriften, verschiedene touristische Sachen zu kaufen. Und unser Hase ist jedes Mal, wenn es geklingelt hat an der Tür und ein Kunde kam, ist der nach vorne gehobbelt und hat die abgeholt. Also wirklich jeden. Und die Leute waren natürlich, egal ob das jetzt Tourist war oder auch so die Menschen aus Michelstadt, die Einwohner, die kamen, die ihn natürlich kannten, haben sich total gefreut, weil der einfach auch immer auf die Hinterpfoten gegangen ist und geschaut hat und ob er jetzt was bekommt oder gestreichelt wird. Und auf jeden Fall eine ganz gute Taktik. Also ich glaube, ich würde auch mehr kaufen, wenn ich in so einen Laden komme und dann da süße Tiere rumsitzen, die einen begrüßen. Aber, also vielleicht eine ganz gute Strategie.
Aber wie oft hast du als kleines Mädchen dann den Tod eines Hasen miterleben müssen?
Ja, dreimal tatsächlich, aber es ist mal, also komischerweise ist es zweimal passiert, als ich in den langen Sommerferien weg war.
Hast du es gut gehabt?
Ja, ich weiß nicht. Also man kommt zurück und dann steht da in der Ecke auf einmal kein Kasten mehr und man ist so, okay. Und dann kommt noch der Koch von nebenan und sagt nur, eigentlich, der ist in der Pfanne gelandet. So zum Spaß. ist nie lustig. Also es ist so, natürlich so Tiere zu verlieren, ist wirklich schwierig.
Ja. Du, das mit den Hasen könntet ihr im Prinzip jetzt bei eurem Hotel ja auch machen, dass ihr seit so vielen habt. Ich glaube, ihr habt 10-Jähriges dieses Jahr.
Wir haben 10-Jähriges, am 15. August. Und tatsächlich werden wir wahrscheinlich auch genau, hoffe ich, bis August fertig mit dem neuen Haus, was zwei Häuser weiter ist. Ja. Das träumen weiter. Und vielleicht gibt es eine Eröffnung und ein 10-Jähriges und alles miteinander.
Ja, wobei Kaffee in dem Hasen rumhoppeln, da haben, glaube ich, diese Gesundheitsbehörden da was dagegen.
Ja, komischer. Also wir haben jetzt inzwischen eine Katze, die heißt Herr Bergmann. Und der Herr Bergmann, der ist überall unterwegs. Also in unserer Rathausbräu und auch in der Träumerei und wahrscheinlich auch bald im Träumen weiter. Also wir haben aus dem Hasen eine Katze gemacht und die meisten Leute freut das total. Also sie darf nicht betteln, das geht natürlich nicht. Und wenn irgendjemand ein Problem hat, kann er das auch sofort sagen, dann wird sie rausgeworfen. Aber die meisten sind dem, also freuen sich tatsächlich, dass da was herumläuft und sich an ihren Tisch legt und irgendwie.
Klar. Es gibt ja ganze Katzencafés, einfach nur, wo man Gesellschaft hat, einfach, weil das ja einsamen Menschen auch so gut tut.
Genau.
Katzencafés.
Ja, wunderbar.
Schon eine neue Geschäftsidee für dich. Katzencafé. Aber du kennst, es gibt es in Paris, glaube ich, auch, ich glaube auch in Berlin.
Ah,
ich glaube, es gibt
ehrlich?
Auch ein Katzencafé.
Ach, wie schön.
Aber da hast du wirklich dann 30 Katzen um dich herum.
Wow, okay. Also da macht die Gesundheitsbehörde auch keinen Ärger?
Vielleicht gibt es da kein Kaffee. Vielleicht gibt es da nichts zu essen.
Da gibt es nichts zu essen, nichts zu trinken, einfach nur Katzen.
Aber weißt du, die Italiener haben ja sogar ein eigenes Wort für Frauen, die nur mit Katzen leben zu Hause.
Ja.
Una gattara.
Una gattara.
Ne? Und gatto ist die Katze. Und una gattara ist eine Frau, die von lauter Katzen umgeben ist zu Hause.
Ja, also, na klar, ich meine, so ein, also ich bin sehr, sehr traurig, dass ich kein Haustier haben kann, aber das würde bei mir es gar nicht lange schaffen. Ich bin auch so ein Katzenmensch, also ich könnte mir jetzt nicht so einen kleinen Hund holen, den ich überall mit hinnehme. Das ist aufgrund der ich glaube, das ist so bei uns in den Genen. Meine Großmutter hat Großwildkatzen großgezogen mit meinem Vater. Mhm. Und also so Geparden und Löwen und Ozelots. Und aus dem Grund ist, glaube ich, diese Familie sehr katzenaffin. Mhm. Aber irgendwann hoffe ich, dass ich mal so ein Tier halten kann.
Ja. Warum heißt Herr Bergmann Herr Bergmann?
Das hat mein Neffe sich überlegt. Das ist ein YouTuber, glaube ich.
Ah, wirklich?
Ja. Ich weiß nicht mal, wie der aussieht, aber ich wollte mir auch ehrlich gesagt die Illusion nicht nehmen. Also meine Güte, Entschuldigung, Herr Bergmann. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie, aber ich liebe unsere Katze und finde den Namen auch eigentlich gut. So.
Oh, herrlich.
Ich wollte ihm jetzt kein menschliches Gesicht geben.
Zum 10-Jährigen erwartet man von dir natürlich, dass du dann auch eine Rede hältst. Was macht eigentlich dein Odenwälder platt?
Mein Odenwälderisch, das geht schon. Also ich beim Odenwälderisch tue ich mir ein bisschen schwer.
Ja.
Da muss ich dann eigentlich schon, vor allem wenn wir jetzt hier gerade so gepflegt Hochdeutsch sprechen, da muss ich schon, glaube ich, einen Appleboy trinken und dann geht es schon besser.
Besser. Also das ist schon so hessisch dann.
Also,
das ist richtig hessisches.
Es ist richtig, es ist derber noch. Das Oderwälderisch ist eigentlich richtig so Gasse hessisch. No. Also mein Vater hast du überhaupt nicht mehr, der hat dann auch noch so genuschelt.
Den hast du auch nicht verstanden, oder?
Na, den habe ich nicht am Telefon teilweise nicht mehr verstanden, nein.
Ist ja wunderbar. Dieser Dialekt dann auch in Verbindung mit dieser Stimme, du hast ja diese so eine leichte, raue Stimme. Seit wann hast du die? Wann kam das?
Ich glaube, ehrlich gesagt, durch meine Zeit bei Viva. Da habe ich die mir ein bisschen versaut. Es gab damals, also ich hätte vielleicht vorher mit Logopädie oder Sprachunterricht oder Sprecherziehung beginnen sollen.
Ja.
Und so, aber ich meine, das ist einfach, gehört einfach dazu. Da wurde viel geraucht und das ein oder andere Getränk getrunken und dann unglaublich viel, viel, viel moderiert und das natürlich oft auf der Love Parade und auf wirklich Veranstaltungen, auf der Mayday, die wirklich laut sind, wo man selber sein eigenes Wort nicht mehr verstehen konnte und dann hat man da, obwohl man gar nicht hätte reinbrüllen müssen, tatsächlich einfach reingebrüllt, um selber das Gefühl zu haben, irgendwas zu verstehen. Und natürlich, da sind die Stimmbänder nicht so dankbar gewesen.
Aber das finde ich interessant. Also ich meine, dass die Stimmbänder dann in der Zeit darunter leiden, das ist logisch. Mhm. Aber dass das so bleibt, ja, ne? Das finde ich erstaunlich.
Ja.
Ach, guck mal.
Also es gibt tatsächlich Aufnahmen, so eine Radioaufnahme vom Hessen 3, ich glaube mein allererstes Interview vom Hessischen Rundfunk, meine ich, da hört man das überhaupt nicht. Also da habe ich wirklich noch eine glasklare Glöckchenstimme, ohne mit hessischem Dialekt.
Ach, sogar das noch?
Ja, sogar das noch. Da war ich, glaube ich, 16 und hatte gerade die Bravo Girl und Boy-Wahl gewonnen und war noch wirklich das Mädchen vom Lande.
Und heute spricht sie Mopsi.
Heute spreche ich Mopsi.
Wie solltest du Mopsi denn anlegen, beziehungsweise wie hast du Mopsi entwickelt?
Ach, das war erstmal ein bisschen ein kleiner Kuddelmuddel, weil es hieß irgendwie, ich soll doch bitte meine Rolle lispelnd anlegen und habe dann irgendwie 2 Tage gelispelt und dann kam ich da hin und dann hieß es, nee, du darfst jetzt nicht mehr lispeln, weil lispeln tut die Heike Makatsch und ich so, und wie komme ich jetzt vom Lispeln wieder runter? So. Und ich so, nur weil die Männerpension gespielt hat, darf sie jetzt lispeln, das ist gemein.
Hat sie da gelispelt auch schon, oder was?
Ja, bei der Männerpension hat sie die ganze Rolle durchgelispelt, ja.
Ach was.
Und das Schöne, also man schaut sich den Film an, man weiß so ein bisschen, man kennt die Charaktereigenschaften seines Hasen, Mopsi ist ein bisschen strenger, ist so ein bisschen die Mutti von allen, gibt auch irgendwie vor, was zu sein, was sie gar nicht ist, was sie dann auch im Laufe der Zeit sich eingestehen muss und hat also auch für sich eigentlich eine Entwicklung, mit der sie dann auch noch lernen muss, umzugehen. Mhm. Also so ganz abgeschlossen bis zum Ende des Films hat sie das, finde ich, auch noch nicht. Aber natürlich weiß man dann schon, dass da so ein bisschen so ein Druck dahinter ist und liebe ja inzwischen die Synchronarbeit, auch selbst an den eigenen Filmen ist das was ich sehr zu schätzen gelernt habe. Anfangs war ich da kein Fan von.
Ja.
Dachte, ich bin noch am Set gewesen, habe das alles gespielt, wieso muss ich das jetzt hier wiederholen, das bekomme ich so nicht mehr hin. Mhm. Es gibt auch natürlich Momente, die sind unfassbar schwer wieder aufleben zu lassen oder genau in der Form zu bringen. Aber ganz oft ist es tatsächlich auch so, dass man in dieser Ruhe, in diesem Raum die Möglichkeit hat, wirklich dem Ganzen nochmal einen viel stärkeren Ausdruck zu geben. Okay. Und ich finde das auch ganz toll, einfach nur die Stimme als Instrument zu haben, um so einem Hasen gerecht zu werden. Also wirklich mit der Stimme so einen Ausdruck zu verleihen, dass das auch wirklich mit zu leben beginnt. Und das macht unglaublich viel Spaß.
Also mit Druck musstest du sprechen.
Ja, also das war, also einfach irgendwie mit so einem selbstbewussten, auch so ein bisschen, immer so ein bisschen besserwisserisch. So.
Was ist dein Lieblingssatz aus dem Film? Den du sagst natürlich, meine ich. Nicht einen von Heike Makatsch, Lispelnd oder so.
Oh Gott, was ist denn mein Lieblingssatz? Das ist nämlich so eine total verrückte Party im Haus, wo alle Tiere ausflippen.
Ja.
Macht extrem Spaß und dann ist sie so, Tanz Boogaloo, 1, 2, 3 und versucht dann immer ihrer Schwester beizubringen. Also es geht sowieso immer um den Streit mit Flopsi, also Heike Makatsch, die immer sagt, sie wäre, also ich behaupte immer, ich bin älter und keiner weiß am Ende, wer eigentlich die Älteste ist. Sondern geht es immer um diesen Geschwisterstreit irgendwie, dass ich halt alles besser wissen möchte. Und sogar beim Tanzen kenne ich mich besser aus. Aber ich weiß gar nicht, ob das jetzt mein Lieblingssatz ist. Aber das ist eine sehr schöne Szene auf jeden Fall, diese ganze Partyszene in diesem Haus mit den Tieren.
Gibt's Boogaloo in echt?
Boogaloo?
Oder ist das erfunden?
Ach, da müsste man, du musst mal gleich mal wieder googeln, ne?
Aber du hast doch sicherlich deine Rolle recherchiert.
Also bei den Hasen gibt es bestimmt Boogaloo. Die tanzen grundsätzlich Boogaloo.
Denkst du bei
Ich glaube, im Englischen gibt es sowas wie Boogaloo.
Es klingt auf jeden Fall so.
Naja.
Na, die Amerikaner haben es bestimmt die nach dem Zweiten Weltkrieg hier zu den deutschen Hasen gebracht. Den Boogaloo. Denkst du bei Hasen eigentlich auch immer wieder an die diese Schneidezähne, die du mal verloren hast bei einem Fahrradunfall?
Das ist ein sehr schöner Übergang. Ich denke im Moment sehr viel an meine Zähne, weil ich echt ziemlich viel beim Zahnarzt gerade bin.
Und warum alles nur für die Synchronrolle?
Genau, natürlich. Ich habe mir extra so Zähne machen lassen, damit ich die Fetter so fretten kann. Nein, einfach, es ist jetzt so grundsätzlich, glaube ich, 20 Jahre her, dass ich die habe machen lassen und die haben jetzt mal wieder ein, wie sagt man, so mit 40 haben die mal wieder so ein
Austausch, die Zähne liften lassen.
Ja, genau. Zahnlifting hinter mir. Und dann ist mir natürlich nach meinem Zahnlifting, weil ich so intelligent, wie das so manchmal ist, wenn ich versuche, alle Dinge gleichzeitig zu tun, was ich definitiv nicht kann. Ich bin kein Multitasker, versuche es trotzdem und scheitere dann auch. Indem ich versucht habe, während ich tausende von Dingen in der Hand hatte, eine Tasche mit meinen Zähnen zu öffnen, den Reißverschluss, und dabei gleich wieder ein Stück abgebrochen habe.
Oh nein.
Seitdem sitze ich wieder beim Zahnarzt und es muss wieder repariert werden.
Oh nein, ja. Das ist aber auch eine never ending story.
Ja, das ist, wenn dir einmal...
Weil ich erinnere mich noch, dass du echt mit den ersten Zähnen, die du bekommen hattest, da warst du irgendwie nicht glücklich.
Genau, das hat sich jetzt dann
waren
auch
die,
alles...
Waren die nicht von der Farbe her nicht schön? Oder waren die zu lang oder zu kurz? Oder was war mit denen?
Das sind ja Themen hier, meine Zähne. Also, nein, also ich kann wirklich nur raten, versucht nicht irgendwie euer normales Fahrrad als Zirkusfahrrad zu nutzen, wo man vorne irgendwie beim Rad draufsteigt und dann irgendwie... Leonardo DiCaprio und Kate Winslet zu spielen in Titanic. Ich bin da ja der Wellen des Meeres. Und dann tritt man da aus Versehen in das Rad und dann überschlägt sich das und dann findet man sich auf einmal auf dem Asphalt wieder. Nicht schön. Und gesagt, genau, die ersten Zähne waren einfach waren nicht so schön. Jetzt gibt's wieder neue, die finde ich ganz schön.
Also Fahrradunfälle haben wir alle. Aber neigst du zu Übermut? Hast du auch mal Stuntman gespielt als kleines Mädchen?
Ich hatte so das Gefühl, meine ganze Jugend war ein Stunt, ehrlich gesagt. Inzwischen folge ich doch immer wieder den Sätzen meines Vaters, die kommen immer wieder und er hat immer gesagt, denk erst nach, bevor du tust oder bevor du sagst. So. Ja. Das habe ich früher nicht so wirklich befolgen können wollen, heute tatsächlich doch immer wieder, aber es gibt einfach Momente, wo ich auch einfach nicht denken will, sondern impulsiv handeln möchte. Das gehört, glaube ich, zu der Natur meines Wesens.
Wenn einer von dir noch keinen Film gesehen hat, welcher wäre der, der dir am meisten am Herzen liegt?
Das ist ja eine schöne Frage, die habe ich so noch nie gestellt bekommen.
Das Fiese ist ja auch, dass man sich jetzt entscheiden muss. Mhm. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es da einen Film, auf den du auch irgendwie stolz bist. Und du sagst, also wenn, der erste, dann sollten sie den sehen.
Also ich glaube tatsächlich natürlich der Film, der mich am meisten geprägt hat, auch nachhaltig, weil ich wirklich lange, lange damit zu tun hatte, ist wirklich Rumi, weil man Rumi Schneider einfach auch kennt und das vielleicht irgendwie sieht, dass man, also was so eine Arbeit beinhalten kann, also weil es beides, also ich die Schauspielerin bin und sie die Schauspielerin ist, andersrum, der Esel nennt sich immer zuerst. Aber auch ich glaube trotzdem, dass auch so ein Film wie Das Lied in mir ein Film ist, der mich so von einer ganz anderen Seite zeigt, den ich auch unglaublich mag. Also jemand, der gerne lieber so in die Arthouse, obwohl Rumi auch nicht wirklich kommerziell ist, finde ich. Wir haben uns wirklich Mühe gegeben, ihn nicht kommerziell zu erzählen. Es ist zum Beispiel Das Lied in mir, ein Film, der mich einfach sehr stark berührt hat, weil er... Ja, ich weiß nicht, weil er...
Sag einen Satz nur dazu, worum es geht.
Eine junge Schwimmerin oder in die etwas Jahre gekommene Schwimmerin, ehrlich gesagt, die nochmal auf dem Weg zu einem Wettbewerb ist und zwischenlanden muss in Argentinien und auf einmal ein Lied hört und es aus dem Nichts mitsingen kann, obwohl sie überhaupt kein Spanisch kann und sich ein Traumata aufmacht und ihr unglaublich übel wird und schlecht wird und sich übergeben muss und einfach sich auf eine Reise begibt, indem sie in diese Stadt fährt und tatsächlich feststellen muss, dass da eine Geschichte erwartet, die ihr ganzes Leben verändert. Und das ist eine politisch sehr interessante Geschichte und einfach auch immer noch eine aktuelle Geschichte und so dort zu sein, so eine lange Zeit und auch mit den Menschen über das, was da passiert ist, zu sprechen, das hat mich schon alles sehr bewegt und berührt und finde, dass der Film das ganz wahnsinnig, also für einen deutschen Film, der eigentlich dort nicht zu Hause ist, unfassbar sensibel erzählt hat, auch die Argentinier ganz, ganz toll über diesen Film gesprochen haben.
Und ins Ausland fahren ist ja immer schön für Filme und Dreharbeiten, oder?
Natürlich. Ja, mein Sommer dieses Jahr verbringe ich an der Müritz, das ist auch ganz schön.
Und drehen, oder was?
Genau.
Du hast ja auch viele große Reisen in den letzten Jahren gemacht. Ja. Eine, die ich mitbekommen habe, war, da bist du durch Indien mit dem Auto gefahren, 10 Tage lang, für so eine Rallye.
Ja.
Wie ist Autofahren in Indien?
Sehr kompliziert. Also mein Freund meinte dann irgendwie nach 2 Tagen, du kannst jetzt aufhören zu blinken. man hat das ja so inne, aber man fängt automatisch an, irgendwann nur noch mit den Sinnen zu fahren. Also man hat auf einmal, alles ist auf wirklich Alarm gestellt und man spürt Dinge ganz anders. Ich habe tatsächlich nicht eine Kuh, nicht ein Fahrradfahrer, nicht ein anderes Auto oder sonst irgendwas berührt, obwohl alles sehr, sehr dicht an mir dran war und sehr nah und man teilweise wirklich sich auch nur in Massen vorwärts bewegt. Nachts ist es auch kompliziert, weil man ist auf der Autobahn, es kommt einem wirklich alles entgegen. Die Autobahn hört auf einmal auf und man muss irgendwie auf einmal über Wiesen fahren und so. Das ist schon sehr, sehr aufregend, aber das mache ich ja sehr gerne.
Zum Glück hast du keine Kuh angefahren.
Wenn
du was wäre dann passiert, wenn du eine Kuh
oder
nur berührt hättest? Das darf man ja nicht. Ne?
Das darf man gar nicht. Die Kuh ist ja wirklich sehr ein Heiligtum in Indien. Deswegen bin ich auch ganz glücklich, dass keinem unserer ganzen Truppe das passiert ist, weil man wirklich irgendwie, natürlich, man hat da eine Autobahn und dann fährt man auch schnell, weil es gibt ja in dem Sinn keine Begrenzung. Mhm. Und es kommen aber tatsächlich einfach komplette Kuhherden aus dem Nichts vom Mittelstreifen her gesprungen und dann ist man ganz froh, dass diese Autos auch gute Bremsen haben. Ich weiß nicht, was passiert tatsächlich, wenn man eine Kuh anfährt, aber ich bin auch froh, dass ich sie nicht herausgefunden habe.
Wie schnell darf man fahren in Indien auf der Autobahn? Also es klingt so, wenn ich so höre, Wiese und sowas. Verdient das den Namen Autobahn?
Tatsächlich gibt es einige Abschnitte, die diesen Namen verdienen. Ja. Wir haben, glaube ich, auch 200 geschafft.
Nein, das ist nicht dein Ernst. Du bist nicht 200 in Indien gefahren. Doch. Ich bin noch nicht mal 200 in Deutschland gefahren.
Es ist so ein bisschen, also vor allem, wenn man natürlich mit vielen anderen Kollegen fährt, die auch jetzt von der Automotorsport sind und so. Und dann hat man so eine ganze Autobahn für sich und da sind ja nicht so viele Autos dann teilweise unterwegs und dann hat man schon das Gefühl, wie in so einem kleinen Computerspiel zu sein.
Also, ein Haufen Tiere heute Morgen.
Ja.
Kühe, Katzen, Hasen, alles dabei gewesen. Mit Jessica Schwarz.
Unser Zoo.
Die jetzt im Kino auch zu Ostern eine Häsin spricht. Oder ist es das schon ein Mädchen?
Ja,
Mopsi, ist eine Häsin. Ne, die älteste von den Häsin.
Genau.
In dem Film Peter Hase. Dann Dankeschön für heute. Hoppel mal wieder nach draußen.
Das mache ich.
Und bis bald.
Danke.
Jessica Schwarz.
Tschüss.
Talk mit Thies.